Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Renate Schütt-Möller. Und Frau Schütt-Möller hat ein Buch geschrieben und darüber möchten wir heute sprechen. Guten Tag, Frau Schütt-Möller.
Guten Tag, Herr Scharke.
Lassen Sie uns doch wissen, was das für ein Buch ist, was Sie geschrieben haben.
Es handelt sich um ein Buch mit 16 Interviews mit 16 Frauen, die in Kassel leben. Alle haben eins gemeinsam, nämlich einen Migrationshintergrund. Wobei der Begriff Migration in diesem Buch weitergefasst ist. Es handelt sich dann nicht um Frauen, die nur aus Krisengebieten oder aus irgendwelchen ärmeren Ländern gekommen sind, sondern Migration heißt eigentlich genau genommen, dass jemand sein Heimatland verlässt, eine Grenze überschreitet und in einem anderen Land sich niederlässt. Das kann das Nachbarland sein. So habe ich zum Beispiel auch Frauen aus den Niederlanden, aus Frankreich und aus Schweden interviewt.
Ja, vielen Dank erstmal. Und wie ist denn die Idee für dieses Buch zu Ihnen gekommen oder wollten Sie schon immer mal ein Buch schreiben? Wie ist die Geschichte dazu?
Nee, ich wollte nicht schon immer mal ein Buch schreiben, sondern das fiel mir quasi in den Schoß und hatte was mit meiner Arbeit an einer Schule in Kassel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf, ich lasse es mal weg. Da kamen nach dem Nachmittagsunterricht immer die Putzfrauen in die Klassenräume und während ich meine Sachen zusammenpackte, kam man ins Gespräch und da war ich plötzlich bass erstaunt, was für spannende Biografien manche dieser Damen hatten, bevor sie nach Deutschland kamen. Und ich dachte, mein Gott, man sieht diese Menschen als Schattenwesen im Schatten ihrer Männer ganz oft einfach so im Schatten der Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich gesehen und weiß gar nichts über diese Frauen selber. Und da dachte ich, da müsste man was unternehmen und ich schreibe jetzt mal ein Buch.
Okay, und das ist ja vom Plan zur Umsetzung, wissen wir ja, bei Projekten kann manchmal dauern. Wie ist es denn bei Ihnen gewesen?
Naja, es hat lange gedauert. Erstens musste ich ja Menschen finden, die halt nicht in Deutschland geboren sind, in einem anderen Land geboren sind und dort auch so lange gelebt haben, sodass sie beide Länder gut vergleichen konnten. Also ein Kind mit 5 Jahren kann nicht viel über sein Heimatland sagen. Also hatte ich schon darauf geachtet, dass die zumindest im Teenageralter migriert sind oder später. So, das war das Kriterium.
Ja, und könnten Sie mal vielleicht an einer exemplarischen Geschichte, Sie haben eben davon gesprochen, dass das spannende Biografien sind, die Sie da gehört haben und mitbekommen haben, die Frauen vorher, also die Sie hatten in Ihren Heimatländern und mit denen Sie dann irgendwann ja einen anderen Weg gesucht haben, dass unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal so eine Idee davon bekommen.
Mhm. Also der Trigger war dieses erste Gespräch mit einer Dame, die in der besagten Schule geputzt hat. Man nimmt sie als Putzfrau wahr, die Damen, die da kommen, einschwärmen mit ihren Geräten und weiß nicht, was die alles vorher gemacht haben. Und in diesem Fall hat diese Dame studiert in der Ukraine, hat, glaube ich, als Ingenieurin gearbeitet, dann als irgendwie Chefsekretärin, jedenfalls relativ wichtige Funktionen bekleidet, hatte Status, Ansehen, sie hatten zu Hause ein Haus, ein Auto, also relativ einen relativ großen Lebensstandard, den man in der Ukraine nicht unbedingt hat. Und das hat sie alles zurückgelassen und hat ihr eigenes Leben, ihre Karrieren, die möglichen, geopfert für ihre Kinder. Weil ihre Kinder als Deutschstämmige in der Ukraine große Schwierigkeiten hatten, in der Schule anerkannt zu werden. Die hätten auch zur Armee gehen müssen, was auch nicht sehr schön gewesen wäre, weil man da Schlimmes gehört hat. Und sie wollte einfach den Kindern eine gute Zukunft verschaffen und ist deswegen mit ihrem Mann und den Kindern nach Deutschland gekommen.
Und jetzt haben Sie ja gerade berichtet, dass da kommen, sage ich mal, super ausgebildete Menschen zu uns, mhm. Ja, die in ihrem Land ja, die haben studiert, die können was, ja, und letztendlich landen die irgendwie in einer auf einer Putzstelle, was ja okay ist, ne, weil das ist ja eine Arbeit, ne, die viel viel zu wenig gewürdigt wird insgesamt oder wir denken immer nur, die intellektuelle Arbeit ist die tolle Arbeit und so weiter, und man muss sich ja auch mal klar machen, dass sozusagen, dass das, was wir so für so selbstverständlich halten, ohne solche Menschen überhaupt nicht möglich ist, ja, und so weiter, und vor diesem Hintergrund meine Frage an Sie, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben oder auch bei anderen Beispielen, haben Sie so etwas wie Bitterkeit möglicherweise wahrgenommen, oder wie haben Sie das wahrgenommen? Wie setzen sich solche Frauen mit der neuen Lebensrealität ins Verhältnis, die mit einem krassen Statusverlust verbunden ist und wo ich in einem Land lebe und in ein Land komme, in dem ich fremd bleiben werde?
Da sprechen Sie was an, was ich auch festgestellt habe. Ich habe von den 16 Frauen in ungefähr 3 Fällen diese Art Bitterkeit feststellen können, weil einfach Lebensträume nicht der Art und Weise verwirklicht werden konnten, wie sie zuvor geträumt worden sind zu Hause. In einem Fall, das war, ich möchte jetzt nicht so ganz deutlich drauf eingehen, in einem Fall war das eine junge Frau, die gerne Ärztin geworden wäre, aber aufgrund der familiären Konstellation, aufgrund der Fluchtsituation, war das einfach nicht möglich. Sie musste dann die Schule verlassen, konnte auch nicht genug Deutsch. Das war auch ein Grund, warum sie kein Studium hätte machen können. Deutschkurse fielen ganz weg, weil sie irgendwie Geld verdienen musste. Also hat sie was anderes machen müssen, was dem nicht entsprach. Und da habe ich durchaus eine gewisse Traurigkeit festgestellt, dass das Leben auch hätte anders laufen können und dass sie es gekonnt hätte. Sie hätte es bestimmt gekonnt, aber die Umstände waren dagegen.
Und Sie haben ja diesen Aspekt angesprochen, den vielleicht viele aus unserer Generation, also ich sag mal, die jetzt gerade vor dem Mikro sitzen, in ihrer Kindheit bei uns in Deutschland gehört haben, ja, nämlich unsere Kinder sollen es mal besser haben, ja, also das ist ja durchaus, nennen wir es mal ein Narrativ, was vielen Menschen, die eben nach dieser Katastrophe des Krieges geboren sind, ne, und deren Eltern diese schlimme Zeit erleben mussten, und haben diese von Ihnen porträtierten Frauen das denn für sich irgendwie geschafft, einen Weg zu finden?
Es war nicht in jedem Fall so, dass die Frauen eher ihre Kinder sicher unterbringen wollten. Es war in den meisten Fällen so, dass es um die Frauen bzw. auch um deren Eltern ging. In vielen Fällen einfach um die Frauen selber. Die hatten irgendein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben oder einfach einen Wunsch, sich zu verändern, und kamen dann hierher nach Deutschland, und dann kamen erst Kinder oder ihre Kinder haben sie halt mitgebracht. Aber in diesen Fällen, die ich gerade anspreche, wollten die Frauen irgendwas verändern, wollten oder mussten die Frauen was verändern. Und die haben es dann auch geschafft. Die haben eine Veränderung erreicht und sind eigentlich total zufrieden. Also in keinem Fall, muss ich mal sagen, wollte eine Frau wieder zurück in ihr ursprüngliches Heimatland. Wir haben über den Begriff Heimat gesprochen. Das war für mich auch sehr wichtig. Was ist für sie Heimat nach diesen vielen Jahren? Ist das das Ausgangsland, wo sie aufgewachsen sind? Oder ist das das Land, in dem sie jetzt ihre Kinder bekommen haben, einen Job gefunden haben, sich niedergelassen haben, Wohlstand erreicht haben? Und da war ganz oft zu hören, tja, Heimat ist ein schwieriger Begriff. Eigentlich ist Heimat da, wo meine Muttersprache ist, wo ich meine Muttersprache gelernt habe. Also sehe ich das noch als Heimat. Aber meine Freunde, meine Familie, meine wirtschaftliche Situation ist jetzt hier so befriedigend, dass ich eigentlich gerne hier lebe. Die leben gerne hier, viele Frauen, aber zögern doch zurück, Kassel als Heimat zu bezeichnen. Es ist so eine gewisse Spaltung innerlich, die ich da wahrgenommen habe.
Jetzt, Sie haben das ja beschrieben, dass dass diese Frauen ihren Weg gefunden haben. Ja? Und würden Sie aus Ihrer Perspektive sagen, das sind starke Frauen, die Sie da porträtiert haben?
Alle. Alle sind starke Frauen, total. Auch die, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die ihre Träume nicht realisieren konnten, sind trotzdem stark. Sie sind selbstbewusst, sie sind stark, sie haben was aus ihrem Leben gemacht mit ihren Mitteln und sehen zu, dass ihre Kinder genauso stark werden. Das hat auch sogar was mit Frauen- und Männerbild zu tun, an dem diese Frauen auch arbeiten, wenn sie zum Beispiel aus muslimischem Hintergrund kommen. Da versuchen sie dann auch eine gewisse Öffnung in ihren Familienstrukturen zu erreichen und im der Denkweise, sodass die Kinder es leichter haben, hier in so einer westlichen Gesellschaft zu leben, die halt nicht diese gewissen Korsettmechanismen hat, in denen diese Frauen selber aufgewachsen sind zum Teil.
Haben Sie das Gefühl in den Gesprächen bekommen, dass möglicherweise auf den Kindern ein großer Druck lasten könnte? Ich frage das deshalb, weil man das ja aus der Literatur schon hin und wieder auch gehört hat, ne? Dass sozusagen man hat in Anführungszeichen, ja, man hat etwas geopfert, ja, und hat sein Land verlassen. Man lebt nicht mehr da, wo seine Heimatsprache ist. Man lebt nicht dort, wo die Großeltern begraben liegen und so weiter, ne? Also das ist ja so eine Situation. Und Sie haben jetzt natürlich nicht mit der zweiten Generation gesprochen, aber welches Gefühl haben Sie bekommen, was das Thema angeht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise diese Kinder unter einem großen Erfolgsdruck stehen, sozusagen diese Perspektiven die Mutter in dem Falle nicht selber für sich sozusagen realisieren konnte, sozusagen stellvertretend in die Reihe bekommen. Also haben Sie über solche Aspekte gesprochen?
Nicht gesprochen, aber ich habe die durchaus wahrgenommen in einigen Fällen. Da sprechen Sie was an, das existiert. Der Erfolgsdruck liegt auf einigen Schultern, aber nicht auf allen. Es ist schon so, dass in der Familie darüber gesprochen wird, dass aus den Kindern was anderes werden soll, was Besseres werden soll, möglichst eine akademische Karriere, auf jeden Fall Abitur. Und darunter ist es dann nicht mehr so schön, wird aber auch akzeptiert. Es gibt Fälle, in denen Kinder kein Abitur machen wollten und einen anderen Weg eingeschlagen haben, einen handwerklichen oder kaufmännischen Bereich, und das war dann auch akzeptiert. Aber ich habe gespürt, dass die Eltern es gerne anders gehabt hätten.
Ja, wenn wir jetzt mal über das Thema, also vor einigen Jahren haben wir immer über Integration gesprochen, jetzt ist Inklusion das große Thema. Wenn Sie sich an diese Gespräche für Ihr Buch zurückerinnern, fühlen sich Ihre Protagonistinnen integriert in diesem unserem Land?
Größtenteils ja. Zu einem ganz geringen Teil noch nicht so. Das liegt aber meines Erachtens auch an der Sprache. Ich denke an eine Teilnehmerin, die sprachlich sich noch nicht so wie ein Fisch im Wasser äußern kann wie die anderen Teilnehmerinnen. Und ich finde, die Sprache ist ein wichtiger Integrationsfaktor. Ohne Sprache läuft hier nichts oder wenig. Sind sie einfach total eingeschränkt. Und man kann nur jeder Person, die nach Deutschland migriert, raten, sofort alle Sprachkurse abzusahnen, die angeboten werden, einfach damit sie ihre Chancen erhöhen. Sonst kommen sie nicht an, beziehungsweise bewegen sich auf der unteren sozialen Leiter. Es ist leider so.
Und wenn wir das jetzt mal, Sie haben 16 Gespräche sind es, glaube ich, die Sie geführt haben. Und wenn wir uns das jetzt nochmal überlegen, was haben Sie denn mitgenommen, sage ich mal so, im Sinne von, wie möge sich unsere Gesellschaft entwickeln, damit solche Menschen gut bei uns ankommen können und wir sie gut aufnehmen?
Da gibt es einiges, was ich sagen könnte. Es gäbe einiges zu tun. Also ich denke, die Sprache ist ein Faktor. Man müsste Leute, die die Sprache nicht gut beherrschen, unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, die Sprache zu lernen. Das andere sind die Culture Clashes, also die unterschiedlichen Gesellschaftssysteme, die aufeinander prallen. Die Frauen, die aus muslimischem Hintergrund kommen, haben es deutlich schwerer, sich zu integrieren, als Frauen, die aus dem westlichen Kontext kommen. weil es ein etwas anderes Frauenbild in diesen Gesellschaften gibt. Und in diesem Frauenbild sind sie drin. Und es ist auch schwierig, rauszukommen, ohne Probleme in der Familie zu bekommen oder zu erzeugen. Und das wollen auch viele nicht. Sie wollen einfach in diesen Strukturen auch gerne bleiben, weil sie ihnen Geborgenheit gibt. Das sind auch die Eltern zu Hause, die sie gerne weiter besuchen wollen. Sie wollen in diesem Kontext der Großfamilie bleiben, möchten aber ganz gerne die Annehmlichkeiten der westlichen Gesellschaft mitnehmen. Also einen guten Beruf für sich und die Kinder finden, einen guten Lebensstandard, ganz allgemein gesagt, führen. Das bedeutet aber auch, dass die Kinder in eine Schule gehen, eine weiterführende Schule gehen, dort Klassenfahrten angeboten bekommen, dort mit Jungen, die Mädchen sitzen mit Jungen in einer Klasse. Dazu muss man sich halt irgendwie verhalten. Und leider ist es in manchen Fällen so, dass diese Frauen ihre Kinder nicht auf Klassenfahrt schicken können, die Mädchen nicht auf Klassenfahrt schicken können, weil das in der Familie nicht gewünscht wird. Da kommt man halt zu solchen Widersprüchen, die in meinen Augen sehr schwer zu lösen sind. Und wie können wir da rangehen, weiß ich nicht. Wir können ja nicht in solche Familienstrukturen irgendwie eindringen und denen was aufdrücken. In manchen Fällen kam auch schon der Schulleiter nach Hause und hat eine der Frauen in diesem Buch, die gerne die 10. Klasse machen wollte, Hauptschule, um dann einen Realschulabschluss zu haben. Er kam nach Hause und hat die Eltern gebeten, lassen Sie das Mädel zur Schule gehen, die ist gut, die kann das. Es wurde nicht erlaubt, es war nicht gewünscht. Mädchen mussten nicht gefördert werden, sondern die Jungen durften. Das fand ich ziemlich traurig.
Nee, also es ist ja auch, also es erwartet ja auch niemand von Ihnen, dass Sie jetzt sozusagen Lösungen haben dafür, ne? Das ist ja so ein großes Thema, ne? Wo sich ja auch die Experten sozusagen sehr, sehr schwer tun, so insgesamt gesehen. Ich würde jetzt ganz gerne so in Richtung Ende unseres Gespräches nochmal einen kleinen Werbeblock anschließen, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wo können Sie das Buch bekommen, wie ist der Titel und damit das, was Sie dort herausgefunden haben, auch ja, gelesen werden kann.
Gerne. Ich würde ganz gerne auch noch was ergänzen zu diesem Buch. Und zwar ist es nicht nur ein Buch mit 16 Texten, sondern zu jedem Text gibt es auch eine Schwarz-Weiß-Illustration einer sehr talentierten iranischen Grafikerin, die auch irgendwann mal nach Deutschland gekommen ist, auch einen Migrationshintergrund hat, also mit diesem Thema vertraut ist. Diese Grafikerin hat auch das Cover gestaltet. Sie heißt Mariam Anders, lebt auch in Kassel. Und insofern ist das Buch eine Mischung aus Texten und aus Kunst. Und ich finde, diese Zeichnungen sind sehr gelungen, thematisieren auch das Thema Aufbruch, jeder einzelne. Das Buch kann man bei jeder Buchhandlung bestellen. Man kann es beim Verlag BOD, Books on Demand, bestellen, bei Amazon, überall im Internet. Und einige Buchhandlungen im Vorderen Westen hatten es auch vorrätig. Jetzt sind sie zu. Das kann ich nicht verifizieren, ob da noch ein Bücherstapel liegt. Bei der Buchhandlung am Bebelplatz habe ich es im Fenster gesehen. Buchhandlung Hühn hat es im Fenster. Sie können es überall bekommen.
Und ja, vielleicht dann die abschließende Frage von meiner Seite. Gibt es erste Reaktionen? Und wenn ja, wie fallen die aus?
Also die Grafikerin, Frau Anders und ich haben beide unabhängig voneinander super positive Reaktionen bekommen. Also bei mir gab es sogar ehemalige Schülerinnen, die sich gemeldet haben, geschrieben haben, oh, ich habe ihr Buch gesehen, ich kaufe es mir. Die waren alle einhellig positiv, sowohl von der Aufmachung, die sehr ästhetisch ist in unseren Augen, als auch vom Thema und vom Inhalt. Die es gelesen haben, sagten, es ist gelungen, ist okay, ist ein schönes Buch. Und hat uns beide sehr gefreut.
Ja, okay, dann bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an Renate Schütt-Müller, die Autorin eines Buches mit dem Titel Für immer eine Fremde, in der sich 16 Geschichten aus 15 Ländern finden. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, dass das Buch möglichst viele Menschen erreichen und bewegen möge. In diesem Sinne, Dankeschön.
Ich danke auch.